Ich habe gewusst, die Belastung ist so hoch, ich brauche ein Enddatum, sonst endet das Projekt per Definition mit einer Verletzung. Ich habe verschiedene Ideen gehabt, aber es war noch nicht klar, mit was ich mich selbstständig machen möchte, was aber praktisch jeder Selbstständige wirklich können sollte, ist verkaufen. Am Ende geht es ja gar nicht um den Rekord. Der Rekord ist das Ziel, auf was man hinarbeitet und so weiter. Aber das, worum es wirklich geht, sind diese Erlebnisse, diese Reise. Und jetzt nochmal mit einem Jahr Vorbereitung und allem dasselbe zu machen, nur um jetzt 10 mehr zu machen, das ist für mich persönlich absolut sinnbefreit. Deshalb bin ich Abenteurer, damit ich neue Projekte machen kann.
Interblick. Der Podcast mit tiefgründigen Gesprächen. Heute zu Gast
Klaus Teichmann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interblick. Mein Name ist Luca, ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich auch auf meinen heutigen Gesprächspartner. Er ist jemand, der selten irgendwo ankommt, ohne bereits eine beeindruckende Geschichte hinter sich zu haben. Oft eine, die sich über tausende Kilometer erstreckt. Jemand, der sich nicht nur an die Grenzen menschlicher Belastbarkeit herantastet, sondern sie konsequent verschiebt. Manchmal so weit, dass man sich fragt, ob diese Grenzen jemals dort lagen, wo wir sie vermutet haben. Die Rede ist von Jonas Deichmann. Der gebürtige Stuttgarter hält aktuell 8 Weltrekorde im Ultra-Ausdauersport. Er fuhr mit dem Fahrrad in Rekordzeit von Portugal bis nach Vladivostok in den Osten Russlands, durchquerte die Panamerikaner von Alaska bis Feuerland und radelte ebenfalls vom Nordkap bis nach Kapstadt. Rund 18.000 Kilometer in nur 72 Tagen. Internationale Bekanntheit erlangte er schließlich, als er als erster Mensch die Welt im Triathlon umrundete. Schwimmend, radelnd und laufend. Über mehrere Kontinente hinweg. Nach seiner zweifachen Amerika-Durchquerung, zu Fuß und mit dem Rad, setzte er zuletzt mit der Challenge 120 ein weiteres Ausrufezeichen. 120 Triathlon-Langdistanzen an 120 aufeinanderfolgenden Tagen. Eine Leistung, die selbst in der Welt des Extremsports als unmenschlich gilt. Doch all diese Zahlen, Rekorde und Distanzen erzählen nur einen Teil seiner Geschichte. Die sichtbarste vielleicht, aber nicht die entscheidende. Denn hinter diesen körperlichen Extremleistungen steht ein inneres System, eine mentale Haltung, eine Art, auf die Welt und auf sich selbst zu schauen. Und genau die finde ich fast noch beeindruckender als jeden einzelnen seiner Rekorde. Jonas beschreibt sich selbst als bedingungslosen Optimisten. Er kündigte eine gut bezahlte Karriere im Vertrieb, um seinen eigenen Weg zu gehen. Als Abenteurer und Unternehmer. Nicht aus Leichtsinn, sondern aus Überzeugung. Weil für ihn das größere Risiko nicht im Scheitern lag, sondern darin, seiner Leidenschaft nicht zu folgen. Aktuell bereitet er sich auf sein nächstes Projekt vor. Umso mehr freue ich mich, dass er sich mitten im Trainingsalltag eine Stunde Zeit für dieses Gespräch genommen hat. Heute sprechen wir nicht über Wattzahlen, Materialfragen oder Streckenprofile. Heute geht es um ihn, um seine Geschichte, den Menschen hinter den Abenteuern und um die Gedanken, die ihn antreiben. Aufgezeichnet haben wir dieses Gespräch am 12. Dezember. Und damit rein ins Gespräch mit Jonas Deichmann. Bevor wir dann gleich in deine Vergangenheit eintauchen, lass uns noch einen kurzen Moment in der Gegenwart bleiben. Du befindest dich aktuell auf Mallorca und bereitest dich dort auf dein nächstes Projekt vor, das im April kommenden Jahres starten soll. Was macht Mallorca für dich zum perfekten Vorbereitungsort?
Ich bin jetzt seit Anfang Oktober auf Mallorca bis in den März und das ist aber meine Homebase. Der Grund ist, Mallorca ist perfekt zum Training. Hier ist es noch schön warm und meistens auch sonnig, hat top Radbedingungen und ich muss natürlich auch ab und an nach Deutschland und in die Schweiz und Österreich für Vorträge. Und Mallorca, das ist einfach super effizient. Du hast in jede größere Stadt mehrere Direktflüge am Tag. Also es ist letztendlich die Mischung aus schön warm und sonnig, perfekten Trainingsbedingungen und auch mit meinen Vorträgen logistisch relativ unkompliziert.
Und wie sieht so ein typischer Trainingstag aktuell bei dir aus? Verfolgst du einen festen Plan? Wechselst du innerhalb der Disziplinen ab? Oder wie darf ich mir das Ganze aktuell bei dir vorstellen?
Also ich habe jetzt keinen festen Trainingsplan, sondern mache einfach sehr, sehr viel Sport. Und es ist eine Mischung. Ich trainieren die meisten Tage schon zweimal am Tag, manchmal auch dreimal. Und das bedeutet entweder, also Radfahren fast jeden Tag, entweder eine sehr lange Tour, das sind dann mal irgendwie auf 180 durch die Berge, oder nur eine kürzere Runde und dann gehe ich noch schwimmen oder gehe nochmal 12, 13 Kilometer laufen und baue genauso auch Stabi-Training und Yoga mit ein.
Und das alles machst du momentan, um dich auf dein nächstes Projekt vorzubereiten. Dein allererstes Projekt, deine erste große Extremtour war die Eurasia Challenge 2017. Daran kannst du dich wahrscheinlich noch sehr gut erinnern. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie es mit deinem gesamten Leben ausschaut. Was ist denn so der erste Moment, an den du dich wirklich bewusst erinnern kannst?
Also der erste Moment in meinem Leben, wo ich mich jetzt nicht nur von Bildern, sondern tatsächlich an die Situation erinnere, ist tatsächlich auf dem Hohen Ifen. Da war ich ja noch ganz klein und mein Vater hat mich hochgetragen und mein Bruder ist 3,5 Jahre älter, ist auch mit hochgegangen. Und ich erinnere mich dann, wie wir oben auf dem Gipfel waren und dann hat mein Vater uns an den Füßen festgehalten und wir haben da diese Steilwand runtergeguckt. Und für mich als kleiner Junge, also ich habe das so, als ob es ein paar tausend Meter runtergeht in Erinnerung. Ich war mittlerweile nochmal oben, also es sind eher so 200 Meter, aber trotzdem ein sehr spektakulärer Ort. Und das ist tatsächlich die erste Erinnerung von meinem Leben.
Ist ja auch schon eine ziemlich abenteuerliche Erinnerung, wenn man es mal so mit anderen vergleicht. Deine Familie hast du gerade schon angesprochen. Du wurdest 1987 in Stuttgart geboren, bist dann in Grunbach und in Pforzheim in Baden-Württemberg aufgewachsen. Wie bist du aufgewachsen und wie hat die Familie Deichmann so gelebt?
Für uns war Abenteuer und Sport immer das Leben. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo alle ganz, ganz viel Sport gemacht haben. Wir sind nie irgendwie in Hotels gegangen, sondern immer Camping, irgendwo in die Natur. Und mein großer Bruder war immer mein bester Trainingspartner. Wir haben alles Mögliche zusammen gemacht. Und das war letztendlich in meiner Familie, ging es immer um Sport. Und ich habe auch einen abenteuerlichen Familienhintergrund. Mein Opa war zum Beispiel Schlangenfänger in Westafrika. Und da war ich mit 6 Jahren das erste Mal zu Besuch. Das verändert einen natürlich auch, wenn man als Junge aus Deutschland nach Westafrika geht und seinen Opa da trifft. Und ich habe dann mit verschiedene Sportarten ausprobiert und bin dann mit 15 beim Rennradfahren hängen geblieben. Und das ist seitdem ist Fahrradfahren meine große Leidenschaft.
Und gab es in deiner Kindheit abseits des Fahrradfahrens andere Sportarten oder Hobbys, die dich regelrecht begeistert haben, wo du dir hättest vielleicht vorstellen können, später mal drin zu arbeiten? Also so eine Art Traumberuf vielleicht?
Es ging, um ehrlich zu sein, immer um Sport. Ich habe erst verschiedene Mannschaftssportarten ausprobiert mit Fußball, Handball, Eishockey. Bin dann irgendwann beim Squash-Spielen auch mal hängen geblieben und bin dann zum Fahrradfahren gewechselt. Und das war irgendwie von Tag 1 an klar, das möchte ich machen. Und ansonsten habe ich immer das Ausland gereizt. Also ich habe ja auch mein Studium in Schweden, Brasilien, Singapur, Dänemark, Spanien und Indien verbracht. Also sehr international und für mich war dann auch relativ klar, ich möchte mal meine eigene Firma haben und möchte ortsunabhängig und frei und flexibel sein. Und das hat sich dann mit dem, was ich jetzt mache, das hat sich natürlich so ergeben, das war nicht geplant.
Dieser Freiheitsdrang, den du gerade angesprochen hast und du bezeichnest dich selbst auch als bedingungslosen Optimisten, sind das beides Dinge, die deine Eltern dir vorgelebt haben, deine Familie dir vorgelebt hat, oder hat sich das so peu à peu bei dir selbst entwickelt?
Definitiv eine Kombination von beiden. Ich komme definitiv aus einer Familie, wo fast alle selbstständig waren und auch immer diese Werte hatten und auch vorgelebt haben. Meine Eltern haben auch nie zu mir gesagt, ja, du musst jetzt hier den klassischen Karriereweg einschlagen und Haus kaufen und für immer hier in dem Ort bleiben. Das ist in keiner Art und Weise das, was ich vorgelebt bekommen habe, sondern es war immer so, ja, dein Träumen folgen und deinen eigenen Weg gehen. Und das habe ich so vorgelebt bekommen. Und es hat sich dann natürlich mit meinen, das erste Mal habe ich noch im Gymnasium ein Jahr in Spanien gelebt, also im Austausch, dann auch in New York. Und im Studium bin ich ja dann komplett ins Ausland gegangen, in verschiedene Länder. Und da hat sich das, sag ich mal, der Grundstein, der aus der Familie kommt, natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt.
Nochmal zurück zu dem, was du vorhin angesprochen hast, das Fahrradfahren. Du hast relativ früh gemerkt, dass dir die kurzen Distanzen, die Sprints, weniger liegen als die langen oder sogar sehr langen Ultradistanzen. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum dich schon als Kind oder Jugendlicher eher die Herausforderung gereizt hat, bei der der Kopf eine größere Rolle spielt? Die langen Distanzen sind natürlich körperlich auch extrem fordernd, aber ich schätze mit meinem Wissen den mentalen Anteil dort nochmal deutlich höher ein als bei den kurzen Distanzen. Also warum liegt dir diese Kombination aus körperlicher Belastung und mentaler Ausdauer mehr als die kurzen Distanzen, wo es vielleicht mehr so ums rein Körperliche geht?
Also beides ist sowohl körperlich und auch Kopf, muss man ganz klar sagen. Das lange ist vielleicht, da geht es ein bisschen mehr ums Durchhalten. Und zum einen muss man auch ganz klar sagen, es ist natürlich auch immer eine Veranlagung. Also es gibt Menschen, die einfach vom Körperbau her eher für Sprints gemacht sind, und es gibt Menschen, die eher für die langen Distanzen gemacht sind. Also da gibt es sicherlich auch Talent, was da eine Rolle mit reinspielt. Und ich habe, wo ich Radrennen gefahren bin, war ich ein katastrophaler Sprinter, aber bin im Trainingslager an den wirklich langen Anstiegen eben immer ganz vorne mit dabei gewesen. Und dann kam natürlich auch dazu, dass ich immer mehr trainiert habe als alle anderen. Also ich habe auch als Beispiel, wo ich Rennradrennen gefahren bin, ich habe oben auf dem Berg gewohnt, 20 Kilometer von meinem Radverein entfernt, bin den Tag zum Training gefahren, habe mit denen trainiert und bin dann danach wieder 20 Kilometer zurückgefahren und auch noch den Berg hoch. Die anderen hatten vielleicht 5 oder 10 Kilometer flache Anreise. Also ich habe jeden Tag eine Stunde mehr trainiert, und das mit einem langen Berg zum Ende. Und das macht einen in keinster Art und Weise schnell, aber es hat natürlich auch sicherlich dafür geholfen, zu dem, was ich heute so gut kann, die ultralangen Sachen. Und das ist einfach so eine Kombination, wo man dann so reinwächst.
Dein Studium, bei dem du auch relativ viel im Ausland unterwegs warst, hast du am Rande schon mal erwähnt. Du hast auch schon mal gesagt, dass es unfassbar wichtig ist, heutzutage verkaufen zu können, sich selbst, Produkte oder Ideen. Hattest du vor deinem Studium schon den Plan, selbstständiger Abenteurer zu werden, oder hättest du dir da auch vorstellen können, selbstständig in der IT, in der Softwarebranche zu werden, in der du ja dann auch eine Zeit lang gearbeitet hast?
Also mir war vor und auch vor allen Dingen während dem Studium absolut klar, ich möchte selbstständig sein. Und hatte da verschiedene Ideen. Also dass es Abenteurer wird, muss man auch ganz klar sagen, da bin ich einer von ganz, ganz wenigen, die das geschafft haben, da auch gut von zu leben. Das ist jetzt, ich würde jetzt niemandem, keinem jungen Menschen raten, also es ist der tollste Job der Welt. Also ich würde definitiv raten, wenn du das wirklich möchtest, dann probier es aus. Aber geh nicht davon aus, dass du damit reich wirst. Das ist schaffen ganz, 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 ganz wenige, und da kommt dann viel Glück und viel Richtigmachen zusammen. Sondern der Leidenschaft folgen. Und für mich war das so, selbstständig sein, unabhängig sein, hatte ich ganz viele verschiedene Ideen, und habe trotzdem aber auch gewusst, ich wollte nicht direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit, auch wenn ich Ideen hatte, einfach aus dem Grund, sagen wir ganz ehrlich, selbst nach einem Top-Master-Studium, die Wirtschaft, die Realität ist dann doch nochmal was anderes. Und ein bisschen Ersparnisse zu haben, hilft dann auch, weil auch da das erste Jahr der Selbstständigkeit in den wenigsten Fällen geht es dann auch durch die Decke. Und daher habe ich mich auch ganz bewusst für den Vertrieb entschieden, den Softwarevertrieb, einfach aus zwei Gründen. Punkt eins, man verdient auch relativ gut, und ich habe das meinen Lebensstandard vom Studium beibehalten, konnte also ein bisschen Ersparnisse anlegen, die ich dann auch für die Selbstständigkeit haben wollte. Und der Hauptgrund aber, ich habe verschiedene Ideen gehabt, aber es war noch nicht klar, mit was ich mich selbstständig machen möchte, was aber praktisch jeder Selbstständige wirklich können sollte, ist verkaufen. Und ob es ein Produkt ist, ein Service. Heute ist ja auch Vertrieb bei mir. Ich vertreibe meine Personal Brand. Und das war für mich vor allen Dingen die allerbeste Schule. Ich habe in den 2 Jahren im Vertrieb so unglaublich viel gelernt, auch was ich heute noch brauche. Auch das ist ja, man redet mit Geschäftsführern, manchmal auch vor größeren Gruppen, und pitcht eine Idee. Und wenn ich heute Speaker bin, dann ist es am Ende, hat es ziemlich viel miteinander zu tun.
Du hast dann in München im Softwarevertrieb gearbeitet und hast seinen damaligen Chef auf dem Oktoberfest davon überzeugt, deine erste Tour zu sponsern, die Eurasia Challenge 2017. Da bist du dann 14.331 Kilometer in unglaublichen 64 Tagen von Portugal bis in den Osten Russlands nach Vladivostok gefahren. Was war denn die wichtigste Erkenntnis auf dieser Eurasia Challenge, die du für dich damals gewinnen konntest?
Also die allerwichtigste Erkenntnis war, dass ich davon jetzt noch deutlich mehr möchte. Und ich konnte mir das nicht mehr, ich habe da so viel erlebt in den 2 Monaten. Ich konnte mir dann, war irgendwo in Sibirien, wurde mir das klar. Ich musste jetzt versuchen, also ich hatte das Gefühl, ich kann jetzt nicht einfach wieder zurück nach München in ein ganz normales Leben, sondern ich habe jetzt so dieses Grundrauschen, diese Grundbekanntheit und habe ein bisschen Ersparnisse und habe ja nichts zu verlieren, weil ich mache mich jetzt damit selbstständig, probiere das und wenn es funktioniert, super und wenn nicht, ich war gut ausgebildet, habe ein paar Sprachen gekonnt, Erfahrung im Softwarevertrieb, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht einen neuen Job gefunden hätte und daher, ich habe da null Risiko gesehen, das, was ich eingehe, sondern ich probiere das jetzt und wenn ich nach 2 Jahren merke, damit kann ich doch kein Geld verdienen, dann finde ich eine neue Lösung und das war für mich so diese Erkenntnis, das muss ich jetzt einfach machen.
Das Grundrauschen hat ja dann zu weiteren Projekten geführt. Wir können jetzt leider nicht über alle im Detail sprechen, aber ich möchte für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, eine kurze Zusammenfassung geben, weil es wirklich echt beeindruckend ist. 2018 folgte bei dir die Panamericana, also du bist einmal längs durch den amerikanischen Kontinent mit dem Rad gefahren. 2019 dann vom Nordkap bis nach Kapstadt in Südafrika. Du hast beides Mal einen Weltrekord aufgestellt. 2020, 2021 in der Pandemiezeit hast du dann als erster Mensch die Welt im Triathlon umrundet, was damals ungefähr insgesamt 120 Ironman-Distanzen entsprach. 2023 folgte dann die Transamerica Twice, eine zweifache Amerika-Durchquerung mit dem Rad und zu Fuß. Und 2024 hast du dann nochmal einen draufgesetzt und hast diese 120 Langdistanzen vom Triathlon um die Welt an 120 aufeinanderfolgenden Tagen absolviert. Du hast gerade schon gesagt, dass du in den 2 Monaten der Eurasia Challenge eine ganze Menge erlebt hast. Da wird ja in den anderen Projekten noch eine ganze, ganze Menge mit dazugekommen sein. Was würdest du denn sagen von dem, was du bislang erleben durftest? Was hat dich am stärksten beeindruckt?
Also definitiv Mexiko. Denn in Mexiko, ich bin ja beim Triathlon um die Welt, ich wollte ursprünglich durch die USA. In Mexiko war da die Ausweichroute. Und ich bin da komplett unbekannt hin, bin dann von Tijuana nach Cancun einmal quer durchs Land gerannt. Am Anfang komplett alleine, hat mich kein Mensch gekannt, durch die Wüste gerannt und dann irgendwann ist mir eine Straßenhündin gefolgt, La Coqueta, und das wurde dann so eine nationale News-Geschichte. Und dann sind Tausende von Menschen gekommen und sind mitgerannt. Und das ist einfach so passiert. Hab dann in jeder Ortschaft einen großen Empfang bekommen und Mariachi-Bands und so weiter. Und das wurde dann so ein riesen Volkslauf. Und diese Gastfreundschaft von den Mexikanern, diese Begeisterungsfähigkeit und Neugierde, da jetzt einfach mitzumachen und mitzulaufen. Und dann sind am Ende sind über 1.000 Mexikaner mit mir in den ersten Marathon gelaufen. Das ist einfach so entstanden. Und das war für mich unglaubliche schöne Zeit. Und ansonsten wird mir jetzt gefragt, was ich am meisten auch gelernt habe bei so Projekten oder was mir so aufgefallen ist. Und das ist die Gastfreundschaft, die man auf der Welt entdeckt, weil wir leben ja jetzt aktuell auch in einer Zeit, wo ja in den Medien und der Politik sehr viele Konflikte sind. Und wenn man die Welt auf dem Fahrrad und schwimmend und laufend entdeckt, dann merkt man, es ist eigentlich ganz egal, wohin man kommt. Man wird überall ganz, ganz herzlich empfangen.
Auf die Gastfreundschaft kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Aber Mexiko war ja dann für dich so eine Art großer Kontrast, weil du ja teilweise sehr, sehr oft alleine unterwegs bist und da dann eben von ziemlich vielen Menschen begleitet wurdest. Eine andere Challenge, bei der du dann auch von vielen Menschen umgeben warst und eigentlich relativ wenig alleine warst, war die Challenge 120, bei der du dann eben die 120 Langdistanzen an 120 aufeinanderfolgenden Tagen in Rot absolviert hast. Was hast du damals gefühlt, als du die Ziellinie überquert hast, als du den 120. Tag erfolgreich absolviert hast?
Ja, unglaublich einfach. Das war definitiv das schwerste Projekt, was ich gemacht habe. Und es war auch das Projekt, auch wenn ich immer zu 100% daran geglaubt habe, ich werde das schaffen. Rückblickend gesehen gab es ja schon einige Situationen, wo es sehr, sehr knapp war. Ich habe zweimal eine Knieentzündung gehabt. Ich habe eine Achillesfersenreizung gehabt, den übelsten Hexenschuss meines Lebens, eine Erkältung und viele andere Wehwehchen. Und bin trotz eines Ironmans jeden Tag, habe ich das alles wieder in den Griff bekommen innerhalb von kurzer Zeit. Und auch, das waren im Schnitt 14 Stunden am Tag, wo ich unterwegs war. Das heißt, es gab für 120 Tage keine Minute der Freizeit, keine Minute der Privatsphäre, sondern ich war immer von Menschen umgeben, habe nichts anderes gemacht. Das war also mein Leben. Und und dann ans Ziel zu kommen mit etwa, wir haben es mal so grob überschlagen, etwa 3000 Leute da. Also es war eine Wahnsinnsstimmung. Und jetzt zu wissen, habe jetzt das definitiv knappeste und schwierigste Projekt meines Lebens geschafft, mit einem tollen Team dabei. Das war ein unglaubliches Gefühl.
Viele Menschen fallen ja nach so einem unglaublichen Gefühl, nach so extrem positiven Projekten in ein Loch, weil man die ganze Zeit beschäftigt war, auf ein Ziel hingearbeitet hat. Und wenn man das dann erreicht hat, ist bei vielen manchmal so eine Leere da. Gibt es das bei dir auch, so ein mentales Loch, dass du dann zum Beispiel nach der Challenge 120 erstmal so ein, zwei Wochen in den Seilen gehangen bist, weil du mental einfach total erschöpft warst?
Das ist absolut richtig, dass es sehr viele Leute haben, auch vor allen Dingen Leute, die dann von der Weltreise zurückkommen oder auch Olympiasieger, die dann erst 4 Jahre später wieder so ein großes Highlight haben. Da ist diese Fallhöhe ziemlich hoch und das führt teilweise auch wirklich zu Depressionen. Habe ich nie gehabt und für mich ist einfach der Grund, ich habe was zu tun danach und habe mein nächstes großes Projekt auch schon im Kopf. Ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich nie ein Projekt beende, ohne zu wissen, was ich danach tue. Weil wenn man ein Projekt hat, was Lebensaufgabe ist praktisch für eine gewisse Zeit, dann ist es geschafft. Warum stehe ich jetzt morgens auf? Also man braucht ja was. Und ich habe grundsätzlich nach einem Projekt auch erstmal was zu tun. Also ich gönne mir dann so 3-4 Tage wirklich der Erholung und dann beginnt der Medienmarathon, dann kommt das Buch raus, weil ich es kann in dem Falle, dann kommt ein Film raus, also dann habe ich Vorträge. Das heißt, ich habe erstmal was zu tun. Das bedeutet nicht, dass es dann komplett gestresst und durchgetaktet ist. Ich brauche auch Zeit zum Abtrainieren und so weiter, aber ich habe etwas zu tun und was mir auch eine Aufgabe macht. Ich bin auch gerne Unternehmer und das ist auch eine ganz spannende Aufgabe. Und trotzdem weiß ich aber auch, der Moment, wo ich mich aufs nächste, wo ich wieder bereit bin und mich dann wieder darauf freue und wieder vorbereite und plane, der kommt. Und bereits was im Kopf zu haben, wo ich genau weiß, naja, das ist jetzt, dauert jetzt ein paar Monate und dann geht der Fokus wieder auf eine neue große Aufgabe, eine neue große Herausforderung. Das gibt mir da auch die Gelassenheit, damit gut umzugehen, weil ich glaube, bei vielen, also wenn man sich jetzt vorstellt, man macht ein Sabbatical und eine Weltreise, dann ist ja bei den meisten Menschen erstmal, das ist es, die Weltreise des Lebens. Und vielleicht macht man irgendwann in ein paar Jahren nochmal, aber erstmal hat man da nichts geplant in der Regel. Und das ist dann natürlich, sag ich mal, verstehe ich zu 100%, dass sowas auch erstmal schwer ist zu akzeptieren, wenn man dann im Alltag man hat nicht so viele Reize, weil bei so einem Projekt, da hat man ja eine Aufgabe, man jeden Tag erlebt man was Neues, hat diese Reize und die sind dann im Alltag eben nicht mehr so häufig und das ist schwierig, damit umzugehen.
Eine Zeit, in der bei dir die Reize auch relativ gering waren, war die Monotonie, du hast das als größte mentale Herausforderung beschrieben, als du durch die Kansas Prairie in Amerika gelaufen bist. Was gibt dir so eine Monotonie? Was lernt man da vielleicht auch über sich selber, was man jetzt in Krisengebieten, bei Bürgerkriegen, wo du auch schon durchgelaufen bist, bei Stürmen oder bei der Dunkelheit durchs Meer zu schwimmen, was lernt man in so einer Monotonie, in so einer Gleichförmigkeit, was man eben nicht lernt, wenn sehr viele Reize da sind? Ist es dann auch genau das, was dich stärker macht für so kurze Pausen nach den großen Projekten?
Definitiv. Also ich bin bei meinem Transamerica Twice Projekt erst von New York nach Los Angeles geradelt und dann in 100 Tagen wieder zurückgerannt. Und die USA, ich meine, der Westen mit Mojave-Wüste, Rocky Mountains ist wunderschön und im Osten wird es dann auch wieder interessant. Aber der mittlere Westen, das ist halt ein einziges Maisfeld für tausende Kilometer. Und da durchzurennen, da passiert gar nichts. Das kann man sich als Europäer gar nicht vorstellen, wie monoton das ist. Also es ist wirklich so, dass es geht einfach nur geradeaus. Und auch die Ortschaften, die wenigen, es sieht alles gleich aus. Und wenn man dann mal so 3 Wochen da durchrennt, muss man sich mit sich selber beschäftigen. Und das ist mental gesehen oft viel, viel schwieriger, weil wenn ich jetzt in einem Bürgerkrieg bin oder in einem Schneesturm oder was auch immer, dann weiß ich ja auch, um was es jetzt hier geht. Und ich bin dann voll da und ich gehe bei solchen Projekten, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich gerne in den Bürgerkrieg bin, also das nicht falsch verstehen, aber wenn ich so eine Herausforderung habe, wo ich weiß, jetzt bin ich hier gefordert und das ist schwierig, da gehe ich ja auch drin auf. Also das ist ja Teil von einem Abenteuer. Und wenn ich jetzt in der Prärie bin und es einfach nur geradeaus geht, ja, es ist halt einfach monoton und da lerne ich aber am Ende es nicht zu hinterfragen. Ich habe meine Entscheidung getroffen, ich möchte das machen, kämpfe mich da durch. Also man lernt extrem viel mentale Stärke, man lernt diese großen Ziele in kleine herunterzubrechen. Also ich sage mal, ich renne jetzt zur nächsten Tankstelle, zum nächsten Ort, da gibt es was Schönes zu essen und dann geht's weiter. Und man lernt, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das kann auch was unglaublich Schönes sein, weil auch in der Prärie gibt es schöne Momente. Das ist dann so, wenn man den ganzen Tag 60 Kilometer gerade ausgerannt ist und dann kommt der Sonnenuntergang und man ist da auf dieser endlosen Weite. Das sind auch wunderschöne Momente und da nehme ich ja extrem viel Energie raus.
Wir haben leider keine Zeit, alles genau durchzusprechen und deswegen würde ich jetzt von der Vergangenheit dann auch so langsam in die Gegenwart und zu den gemischten Fragen kommen. Eine abschließende Frage hätte ich allerdings noch für dich und zwar, wenn du dir vorstellst, du triffst auf irgendeine Reise auf Fremde, die am Lagerfeuer sitzen, die in einer Gruppe sitzen und du kommst dazu und die kennen dich nicht und die fragen dich, hey Jonas, was machst du eigentlich? Erzähl mal eine Geschichte. Welche Geschichte von all denen, die du bisher erlebt hast, was würdest du in so einem Moment erzählen?
Die Geschichte von Brialon und einmal rund um die Welt und vor allen Dingen von Mexiko, weil das ist ja so das Verrückteste und Lustigste, was in meinem Leben passiert ist.
Wir haben jetzt schon im Ansatz ein paar Mal über das Mentale gesprochen und es gibt auch ein Buch, das nennt sich Schokoriegel-Effekt, wo du beschreibst, wie du quasi deinen inneren Schweinehund versuchst zu überwinden durch kurze Ziele. Wenn ich das mal so sagen darf, glaubst du, dass du bei dem ganzen Fokus auf die Psyche, den bedingungslosen Optimismus, Schmerzen zu unterdrücken, dass du deinen Körper manchmal aus den Augen verlierst und ihn vielleicht auch nachhaltig schädigst oder sind die Gedanken bei dir nicht da?
Definitiv nicht. Ich bin auch Versuchskaninchen für die Wissenschaft und werde extrem gut untersucht. Habe auch bei meinem letzten Projekt, bei den Ironmans in 120 Tagen, habe ich einen Arzt dabei gehabt, einen Physio, die mich betreut haben während dem Projekt. Und die Ansage war immer, ich mache weiter bis zu dem Moment, wo sie der Meinung sind, dass ich jetzt bleibende Schäden riskieren würde. Und dann wäre auch ohne Diskussion sofort Stopp. Und ich fordere meinen Körper viel, aber ich gebe ihm auch viel, viel dafür und achte im Extrem darauf, dass ich kein Alkohol trinke, mache Stabilitätstraining, viel Sport draußen, habe einen extrem guten Lebensstil auch. Das ist auch wichtig. Und an sich muss man sagen, ja, man kann immer argumentieren, wäre ein bisschen weniger besser, aber ich glaube, bin mir 100% sicher, dass, so wie ich das lebe, ist gesünder als der absolute Großteil der Menschen. Und dann darf man auch nicht vergessen, ich bin in der Kategorie Profisportler. Und Fußballspieler zu sein oder Basketballer oder Skifahrer oder Tennisspieler, das sind ganz andere Belastungen, weil die wirklichen körperlichen Schäden, die kommen nicht von dem, wenn man jetzt 10 Stunden Rad fährt, sondern die kommen vielmehr von dem Abrupten, also von diesem diesen Sprints, diesen und dann Vollbremsung oder einen Sprung oder Fußball, eine Grätsche von jemand anderem, das ist, wo man wirkliche Schäden davonträgt. Und ich kann nur sagen, ich bin jetzt 38, fühle mich topfit und bin auch in allen möglichen Untersuchungen gewesen und mir geht's bestens.
Sehr schön, freut mich zu hören. Du hast vorhin mehrfach Mexiko erwähnt und auch die Geschichte rund um den deutschen Forrest Gump, rund um den Triathlon um die Welt. Das war ja für dich ein enormer medialer Durchbruch. Nicht zuletzt auch, weil während der Pandemie vergleichsweise wenig andere sportliche Großereignisse stattgefunden haben. Du bist viel unterwegs. Es sind inzwischen Bücher und Filme entstanden, die ich alle in der Infobox verlinken werde. Also da gerne mal reinschauen, für alle, die es näher interessiert. Und es gibt inzwischen auch sehr viele Interviews mit dir. Mich würde in dem Zusammenhang eines interessieren, und zwar, gibt es für dich eine klare Grenze zwischen Vermarktung und dem Erwartungsdruck von außen und dem, was ursprünglich deine Motivation war, also Neugier, Leidenschaft und das Abenteuer an sich? Du bist unternehmerisch sehr flexibel aufgestellt, dein Vater ist dein Manager, die Fixkosten sind ziemlich gering. Wo ziehst du persönlich für dich die Grenze? Also angenommen, es gäbe die Möglichkeit, ein großes Projekt zu realisieren, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass du dich dann stark über Social Media und eine eher klassische Influencer-Logik vermarkten müsstest. Würdest du diesen Weg gehen, um das Abenteuer leben zu können, oder würdest du an einem bestimmten Punkt sagen, hey, diese Art der Vermarktung, das passt nicht mehr zu mir, selbst wenn sie mir neue Möglichkeiten eröffnen würde? Also gibt es für dich da eine Grenze?
Es gibt definitiv eine Grenze, die ist jetzt, also zum einen, ich frage mich bei jedem Projekt, ich kriege ja auch mal auch Ideen von Firmen und so weiter, die sagen, hey, kannst du mal das und das machen? Ich frage mich grundsätzlich, würde ich das auch tun, wenn es nicht mein Job wäre? Und bei den großen Abenteuern, es muss so sein, weil ich behalte meine Leidenschaft und damit auch meine Authentizität und meinen Erfolg nur, wenn ich dafür brenne, für das, was ich tue. Das ist unglaublich wichtig. Und natürlich gibt es Dinge wie jetzt zum Beispiel Social Media, wo man unglaublich viele Anfragen bekommt. Und auch da, ich muss dahinter stehen. Und natürlich ist Social Media auch wichtig, aber ich sehe mich definitiv nicht als klassischer Influencer und das möchte ich auch nicht. Ich bin Abenteurer und Sportler und nutze dann natürlich auch Social Media für manche Dinge, aber das ist nicht mein Kerngeschäft und das möchte ich auch nicht, dass ich jetzt am Ende ein Algorithmus bestimmt, wann ich was poste und wie ich etwas sage. Das möchte ich auch in keinster Art und Weise. Und da bin ich persönlich lieber Abenteurer und Athlet und habe jetzt mittlerweile auch natürlich die Bekanntheit und auch bei meinen Sponsoren den Status, dass ich da sehr, sehr viel Freiheit habe. Also das am Ende auf die eine Seite bekommst du natürlich, wenn du so sehr erfolgreich bist, hast du mehr Möglichkeiten und setzt natürlich auch eine höhere Erwartungshaltung von der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite hast du aber auch viel aufgebaut, Glaubwürdigkeit und Sponsoren, mit denen ich seit 3-4 Jahren zusammenarbeite, mit denen ich Projekte wie die 120 Ironmans hintereinander durchgezogen habe, wo ich eine Medienreichweite von 500 Millionen hatte. Also es war ein Projekt, wo alle definitiv sehr, sehr zufrieden mit waren. Da sagt jetzt auch keiner, Jonas, kannst du nochmal das Reel so und so machen, damit wir da noch ein bisschen mehr Reichweite haben. Also durch meine Erfolge habe ich auch kein Micromanagement mehr und habe da viel Freiheit.
Um nochmal auf die 120-Tage-Challenge zurückzukommen, am Sonntag, also übermorgen, am 14. Dezember, absolvierst du auf Mallorca deine vorerst letzte Langdistanz. Und zwar mit demjenigen, dessen Weltrekord du übertrumpft hast. Er hat damals 105 Langdistanzen hintereinander gemacht, an 105 aufeinanderfolgenden Tagen, du dann eben 120. Gibt es zwischen Abenteurern ein Konkurrenzdenken oder macht da einfach jeder das, was ihn überzeugt? Also wenn jetzt jemand diesen 120-Tage-Rekord von dir brechen würde, wäre das für dich nochmal die Motivation zu sagen, ich versuch's zu brechen? Oder sagst du, das war meine Challenge damals und ich konzentriere mich jetzt auf andere Dinge?
Es gibt definitiv beide Arten von Abenteurern und Extremsportlern. Ich habe auch durchaus schon Vorgänger gehabt und Leute, die meinen Rekord brechen wollten, die das alles andere als mit Freundschaft und Fairness machen wollten, sondern wo dann wirklich Ellbogen raus und einfach nur ein Konkurrenzdenken da ist. Das gibt es natürlich, definitiv, wie überall im Leben, im Triathlon und Extremsport vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als woanders, weil es einfach auch oft starke Charaktere sind, die ja auch einen Ehrgeiz haben. Genauso gibt es aber auch diejenigen, wo das überhaupt nicht so ist. Und mein Vorgänger für das Sean Conway, der 105 Ironman-Distanzen gemacht hat, der hat von Anfang an, er hat mich auch kontaktiert, oder wir sind sowieso, wir kennen uns seit 6, 7 Jahren schon, hat mir sofort, wo ich das Projekt bekannt gegeben habe, mich kontaktiert und gesagt, Jonas, geil, dass du das angehst, wie er mir helfen kann. Und wir haben dann mehrmals telefoniert und er hat mir viele Tipps gegeben dafür, war auch einer der ersten, die mir gratuliert haben danach. Und er wollte sogar zu dem Tag 106, also wo ich seinen Weltrekord gebrochen habe, kommen ursprünglich, aber dann sind seine Kinder krank geworden und er konnte nicht. Und er kommt jetzt am Sonntag und hier mich auf Mallorca besuchen und wir machen zusammen die letzte Langdistanz für mein Projekt dieses Jahr mit einmal monatlich eine Langdistanz. Also wir sind beide einfach der festen Überzeugung, Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden und das bringt den Sport weiter und es schmälert, also wenn jetzt irgendwann mal einer kommt und 130 Langdistanzen macht, dann schmälert das nicht meine Leistung. Und genauso schmälert das, was ich gemacht habe, auch nicht den Sean seine Leistung, sondern jeder Rekord wird irgendwann gebrochen. Es kann mal ein paar Wochen dauern, mal kann es auch ein paar Jahre dauern oder manchmal auch 20 Jahre. Aber irgendwann durch technischen Fortschritt und Training und alles muss man einfach sagen, irgendwann werden die meisten Rekorde gebrochen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich persönlich habe, ich würde nie denselben Rekord zweimal machen. Also auch wenn jetzt jemand 130 macht, dann werde ich jetzt nicht das Jahr darauf 140 machen, sondern das ist dann einfach so. Ich suche mir grundsätzlich neue Projekte und auch neue Rekorde, weil für mich ist ja auch der Reiz, sowas zu machen, das herauszufinden, kann ich das? Am Ende geht es ja gar nicht um den Rekord. Der Rekord ist das Ziel, auf was man hinarbeitet und so weiter. Aber das, worum es wirklich geht, sind diese Erlebnisse, diese Reise. Und jetzt nochmal mit einem Jahr Vorbereitung und allem dasselbe zu machen, nur um jetzt 10 mehr zu machen, das ist für mich persönlich absolut sinnbefreit. Deshalb bin ich Abenteurer, damit ich neue Projekte machen kann.
Klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich freundschaftlichen Verhältnis zwischen dir und Sean. Eine andere Art von Freundschaft, die Gastfreundschaft, die hast du vorhin auch schon mal angesprochen. Und du sprichst, korrigier mich gerne, 5 Sprachen. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, dich unterwegs dann zu verständigen. Und die aktuelle, ziemlich konfliktreiche politische Lage hast du auch schon angesprochen. Welche Erkenntnisse über die Menschen hast du auf deinen Reisen erlangt? Hat sich dein Menschenbild grundlegend verändert dadurch und welche Erkenntnis würdest du vielleicht mit anderen teilen, die eben nicht diese Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Menschen haben?
Ja, also ich war jetzt in mittlerweile über 100 Ländern und größtenteils mit dem Fahrrad, also da lernt man die auch sehr, sehr gut kennen. Und da waren Länder dabei, wie jetzt Iran, Sudan, Pakistan. Das sind so Länder mit einem eher zweifelhaften Ruf. Und auch da, ich habe auch in Russland, ich habe so nette, freundliche Menschen getroffen. Das ist, wenn man irgendwo abends in ein Dorf kommt, normalerweise kommt dann irgendeiner und sagt, ja komm, hier gibt's was zu essen und hier kannst du übernachten. Und das ist unglaublich schön, diese Gastfreundschaft zu leben, weil die Menschen auf der Welt, die meisten wollen im Frieden leben und sind sehr gastfreundschaftlich und neugierig und wollen, dass es ihnen und ihrer Familie gut geht. Und ich habe, wenn ich mal überhaupt, sag ich mal, Gefahr oder negative Dinge erlebt habe, dann war das fast immer in großen Städten. Und das ist auch egal, ob man jetzt da in Berlin, Köln oder in Nairobi ist. In großen Städten hast du immer eine ziemliche Ungleichheit auch zwischen Menschen. Und in großen Städten ist der Ort, wo ich vom Supermarkt mein Fahrrad auch angeschlossen jetzt nicht eine Stunde stehen lasse. In kleinen Dörfern, ganz egal wo auf der Welt, ist das für mich absolut unbedenklich. Und diese Gastfreundschaft habe ich überall auf der Welt erlebt. Muss allerdings auch sagen, ich bin ja vor 2 Jahren habe ich die USA 2-mal durchquert. Und ich habe die USA auch schon vor so 7, 8 Jahren mal durchquert. Und da habe ich eine massive Veränderung gespürt in der Hinsicht, dass man eben auch durch Trump und die aktuelle Situation in der USA, man merkt, wie die Gesellschaft komplett gespalten ist und wie auch so ein Misstrauen gegenüber Fremden da ist. Das ist so, normalerweise, wenn du irgendwo als Fahrradfahrer mit einem Zelt abends mit Gepäck irgendwo in eine Ortschaft fährst, da hat niemand Misstrauen, da laden dich die Leute nach Hause ein. Und in der USA, also auch da es ist einfach viele, die dann auch offen sind, aber es gab auch dann genauso einige, wo dann erstmal sagen, ja, was will der jetzt hier und sein Zelt? Und also wo wirklich man merkt, dass sich die Gesellschaft da sehr auch in Richtung Misstrauen verändert hat.
Ich möchte im Podcast nicht zu viel über Politik sprechen, nicht weil es mich nicht interessiert, im Gegenteil, aber ich glaube, dass ziemlich viel politisiert wird und dass es auch mal gut tut, weniger darüber zu sprechen. Was mich in dem Thema allerdings doch interessieren würde, bist du jemand, der die Nachrichten aktuell verfolgt? Also viele sagen ja, diese ganzen negativen Berichte, das zieht mich runter, ich halte mich davon fern, weil ich nicht drunter leiden möchte. Schaust du es dir auch nicht an oder verfolgst du es und schützt dich dein Optimismus quasi vor den Einflüssen, die dann auf dich einwirken würden, wenn du es dann schaust?
Ja, also ich verfolge Wirtschaftsnachrichten, ich muss ja auch als Abenteurer für meine Zukunft vorsorgen und investieren und so weiter. Jetzt die Tagesnachrichten verfolge ich ganz, ganz selten. Einfach auch genau aus dem Grund, am Ende wiederholt es sich wieder und wieder. Man muss auch niemals vergessen, Medien berichten tendenziell gerade bei Politik lieber über das Negative als über das Positive, weil muss man einfach sagen, wenn man jetzt sagt, dieses Jahr hat es in der Stadt keinen einzigen Raubüberfall gegeben, das ist keine wirkliche Nachricht, das funktioniert in den Medien nicht. Und wenn man aber von dem einen Raubüberfall berichtet, den es gegeben hat, dann hat man eine News-Geschichte. Und das darf man niemals vergessen. Also auch heute, wenn wir so die Geschichte von der Menschheit angucken, uns geht's verdammt gut heute, verdammt gut. Unsere Vorfahren, die haben in keinster Art und Weise diesen Wohlstand, diese Sicherheit gehabt, die wir heute haben. Auch wir haben jetzt das Gefühl, natürlich ist es jetzt im Vergleich zu vor 10 Jahren, wir haben mit Russland Konflikte und so weiter, trotzdem leben wir aktuell in einer extrem sicheren Welt, wenn wir das mal rückbetrachten auf die letzten 200 Jahre. Und wenn man sich jetzt zu viele Medien anschaut, dann könnte man das Gefühl bekommen, dass es ein bisschen anders ist.
Auf jeden Fall sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Ich würde gerne darauf eingehen. Ich schaue allerdings auf die Uhr und sehe, wir haben noch circa 20 Minuten. Und deswegen würde ich jetzt so langsam in Richtung Zukunft übergehen. Deine Projekte, die teilst du dir wie einen Schokoriegel ein. Das Buch eben Schokoriegel-Effekt. Wer nachschauen möchte, gerne in die Infobox schauen. Und du zerlegst es auf kleine Ziele bei langen Distanzen von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation oder zur nächsten Tankstelle. Hast du für dein Leben auch ein Ziel vor Augen, dass du dir in kleine Zwischenziele unterteilst? Also gibt es für dich ein übergeordnetes Lebensziel?
Also mein Lebensziel ist, Freiheit und flexibel zu bleiben und mein Leben so zu genießen, dass ich die Projekte, wie ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, machen kann und einfach ja, das Leben so leben kann, wie ich das leben möchte in dem Moment. Also es hat ganz, ganz viel mit Flexibilität zu tun. Wenn ich Dinge verändern möchte, dann möchte ich auch in der Lage sein, das zu tun. Und das mit lieben Menschen um mich herum. Und das ist mein Ziel. Da ist jetzt, wenn ich in 20 Jahren was anderes machen möchte, dann mache ich was anderes. Und auch das ist eben Teil des Ziels, nicht zu sagen, ich träume jetzt von dem Haus hier und der Rente, sondern zu sagen, ich weiß, das Leben verändert sich. Ich weiß auch, also ich habe auch jetzt andere Ziele als vor 10 Jahren für die nächsten 2, 3 Jahre. Und wir verändern uns. Und das wird in 10, in 20, in 30 Jahren bei mir auch anders sein. Und mein Ziel ist, immer in einer Lebenssituation zu sein, wo ich die Optionen habe, das, wonach es, was sich richtig anfühlt, auch zu tun.
Du bist aktuell in einer Beziehung mit deiner Partnerin, die auch auf Mallorca ist. Ihr teilt die Leidenschaft. Sie ist auch Triathletin, Abenteurerin. Vielleicht jetzt mal, wenn es zu privat ist, gerne sagen, was müsste passieren, dass ihr dieses, ich nenne es jetzt mal nomadisches Leben, irgendwann gegen mehr Sesshaftigkeit eintauscht? Also was müsste euch ein Ort geben, bei dem ihr sagt, bei dem du sagst, da bleibe ich jetzt eine Zeit lang?
Also eine Zeit lang, wenn das jetzt mal ein paar Wochen oder Monate bedeutet, das machen wir auch durchaus. Dass wir uns jetzt wirklich niederlassen an einem Ort, das können wir uns nicht vorstellen, in keinster Art und Weise. Und das wird in absehbarer Zeit auch nicht passieren. Das ist dann irgendwie vielleicht mit 70 oder so, dass man dann mal einen Ort hat. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich bin allerdings wir sind auch an dem Punkt, wo man nicht unbedingt jede Woche woanders hin möchte, sondern wie das jetzt ist, wir haben jetzt hier so 4, 5 Monate Mallorca im Winter und dann im Sommer ist auch ein großes Projekt, wo wir auf Reisen sind und einfach so diese Kombination zu haben, mal irgendwie auch 2, 3 Monate an einem Ort zu sein und dann geht es woanders hin, die ist super, aber jetzt so dieses klassische Leben, wo man wirklich an einem Ort für Jahre ist, das ist in ganz, ganz weiter Zukunft.
Was du in Zukunft wahrscheinlich tun wirst, ist Interviews geben. Das hast du in der Vergangenheit auch schon getan und ich freue mich sehr, dass du mit mir heute eins führst. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, dir, dem sehr, sehr viele Fragen gestellt werden, welche Frage würdest du denn einem Menschen, unabhängig davon, wer dir gegenüber sitzt, welche Frage würdest du einem Menschen unbedingt stellen wollen, wenn du wüsstest, dass er dir eine ehrliche Antwort darauf gibt?
Ich würde die Frage stellen, was ist dein großer Traum?
Ja, normalerweise gebe ich die Frage dann immer an, in dem Fall dich zurück. Aber ich glaube, das haben wir dann gerade vorhin mit dem Lebensziel wahrscheinlich schon beantwortet. Oder würdest du dann noch was auf die Frage hinzufügen wollen, was du jetzt noch nicht gesagt hast?
Nee, ich habe das, glaube ich, gut beantwortet. Und ich finde diese Frage so unglaublich wichtig, weil ganz, ganz viele Menschen haben einen großen Traum, aber haben nicht den Mut, es zu tun, beziehungsweise sagen sich halt, ja, das werde ich dann in ein paar Jahren machen. Und muss man aber ganz ehrlich sein, dann kommt was im Leben dazwischen. Also wenn man während im Studium den Traum hat, eine Weltreise zu machen, machen. Und nicht sagen, ja, ich arbeite erstmal ein paar Jahre und dann mache ich das, sondern, naja, dann vielleicht hat man Kinder, hat man sich ein Haus gekauft, hat eine neue Beförderung. Das bedeutet nicht, dass man es nicht mehr tun kann. Aber realistisch betrachtet, ganz viele Leute machen es halt nicht mehr. Und daher ist es so wichtig, sich seinen Träumen auch bewusst zu sein und den Mut haben, es zu tun, weil dann passiert was ganz Schönes.
Du lebst ohne Frage deinen Traum und ich möchte jetzt nochmal auf eine deiner größten Herausforderungen zurückkommen und zwar auf die 120-Tage-Challenge. Ich habe lang überlegt, ob ich dir diese Frage überhaupt stellen soll, weil ich selbst mich nicht mal annähernd in diesen sportlichen Dimensionen bewege und es sich deshalb fast ein bisschen merkwürdig anfühlt, dich das jetzt zu fragen. Aber bei der Challenge hast du dir ja im Vorfeld eine klare Grenze gesetzt und hast gesagt, nach 120 Tagen ist Schluss, wenn ich das geschafft habe. Du hast mal erwähnt, dass es dir wichtig ist, Projekte mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen und nicht mit dem Gefühl, gescheitert zu sein. Kannst du erklären, warum es für dich kein Erfolg werde, einfach so lange weiterzumachen, bis es wirklich nicht mehr weitergeht, also bis zur absoluten Grenze? Ist die zeitliche Begrenzung eine bewusste Vorsichtsmaßnahme, um gesundheitliche Schäden auch zu vermeiden, weil du ja sonst weitermachen würdest, bis es eben genau dazu kommt? Oder anders gefragt, warum ist es für dich kein Ziel zu sagen, ich hole wirklich alles heraus und mache weiter bis zum absoluten Limit? Ich merke selbst, warum mir die Frage so schwerfällt, weil das, was du dort geleistet hast, für mich ohnehin weit über allen Grenzen steht, die ich bislang kannte. Aber genau deswegen finde ich es so interessant, dich das zu fragen. Also warum ist für dich der selbstgesetzte Abschluss nach 120 Tagen ein größerer Erfolg als das Weitermachen bis zu einer unbekannten Grenze?
Also ganz einfach, das war ein Projekt, das ist ein bisschen anders als vorherige Projekte gewesen, denn wenn du jeden Tag eine Ironman-Distanz machst, die Belastung, die ist so hoch. Es ist, klar hatte ich auch Tage, wo es super lief, aber trotzdem ist es von Tag 1 bis zum Ende so ein Tanz auf der Rasierklinge, wo man kann mal eine Woche haben, wo es gut läuft, und dann kommt aber das nächste Bewegchen, dann kommt wieder irgendetwas. Also ich habe auch keine Ahnung, wie viele möglich gewesen wären. Vielleicht, also definitiv hätte ich an Tag 120 weitermachen können. Vielleicht hätte ich 130 geschafft, vielleicht 150, vielleicht 200, vielleicht 250, ich weiß es nicht. Wir werden es auch niemals herausfinden. Aber es ist garantiert, dass wenn man so etwas macht, irgendwann der Punkt kommt, wo man eine Verletzung hat oder einen Sturz hat. Und ganz ehrlich, am Ende macht es doch keinen Unterschied, ob es 120 oder 130 sind. Es macht keinen Unterschied. Es ist der Weltrekord, es ist deutlich mehr als der Vorgänger. Und ob da jetzt 10 mehr sind oder nicht, es macht keinen Unterschied. Und für mich 120 zu machen mit einem Erfolgserlebnis, wo ich noch fit und gesund bin und habe das geschafft, ist für mich ein viel, viel größerer Erfolg, als nach 135 aus dem Krankenhaus zu sagen, oh, ich habe so viel geschafft, wie ich konnte, und jetzt habe ich mir mein Knie verletzt. Also das war für mich überhaupt keine Option. Also ich habe gewusst, die Belastung ist so hoch, ich brauche ein Enddatum, sonst endet das Projekt per Definition mit einer Verletzung. Und das wollte ich nicht. Und auf 120 bin ich so gekommen, ich habe 120 um die Welt gemacht. Also irgendeine Zahl habe ich gebraucht. Also machen wir jetzt 120 Tagen, hat sich richtig angefühlt.
Klingt auf jeden Fall nach einer sehr gesunden Einstellung.
Und noch ein Punkt. Mental gesehen, ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt gehen würde, sich darauf einzulassen, das unbegrenzt zu machen, weil die Belastung ist so hoch, auch mental. Und wenn du das Open End machst, du hast ja kein konkretes Ziel, auf was du hinarbeitest. Und für mich war das so, ich habe bei 60 gedacht, jetzt habe ich die Hälfte geschafft, und irgendwann zählst du runter. Und das kannst du ja nicht, wenn du Open End machst, das kannst du nicht. Und daher auch mental, ich bin der festen Überzeugung, das ist viel zu hart, das Open End. Also du brauchst ein Enddatum.
Harter Übergang, aber mal eine lockere Frage für zwischendurch. Über was hast du dich denn als Kind an deinem Geburtstag am meisten gefreut? Hast du den gefeiert und feierst du den heute noch?
Also als Kind, am meisten habe ich immer mich darauf gefreut, auf was wir dann in meiner Familie gemacht haben, weil es war immer irgendwie so ein kleines Abenteuer draußen. Wenn wir Kindergeburtstag gemacht haben, war das irgendwie Schnitzeljagd oder irgendwie sowas. Und mit der Familie, ja, wir sind halt rausgegangen, irgendwas, eine Wanderung oder irgendwas Schönes. Und darauf habe ich mich immer extrem gefreut. Mittlerweile feiere ich Geburtstage nicht mehr. Das hat sich auch so einfach entwickelt. Ich bin die letzten 15 Jahre an meinem Geburtstag meistens irgendwo anders gewesen, habe den auch schon mal irgendwie alleine im Zelt in der Türkei und so verbracht. Und das ist auch in Ordnung. Also es ist dann irgendwie, feier ich nicht mehr. Wenn ich jetzt bei der Familie bin oder so, dann machen wir ein schönes Abendessen zusammen und dann, und das war's dann aber auch.
Dann nochmal einen Schritt in die Vergangenheit. Vielleicht spielt da Familie auch eine Rolle. Einfach mal, was würdest du bis jetzt als deinen absoluten Tiefpunkt im Leben beschreiben? Und was als deinen absoluten Hochpunkt?
Also schwierig. Meine Hochpunkte waren definitiv der Triathlon rund um die Welt, mit auch was in Mexiko passiert ist, und dann die 120 in 120 Tagen. Das sind schon die emotionalsten Momente gewesen in meinem Leben. Tiefpunkte definitiv auch während der Reisen. Also beispielsweise, wo ich beim Triathlon um die Welt, bin ich ja auch mal, es war ja während der Pandemie, ich bin einmal in der Türkei stecken geblieben und die Grenzen waren alle zu. Ich habe mein Visum wurde abgelehnt und ich habe nach wie vor daran geglaubt, es geht weiter, aber ich habe erstmal keinen Weg gesehen, wie ich dieses Projekt, wo ich alles in meinem Leben reingesteckt habe, wie das jetzt weitergeht. Es war vollkommen unklar. Und das sind so, so Tiefpunkte, wo man, ja, man muss es akzeptieren irgendwann und nach vorne schauen und sich auf das konzentrieren, was man beeinflussen kann. Aber wenn man dann erstmal nach monatelanger Arbeit nach einer Sackgasse aussieht, ist ein sehr tiefer Tiefpunkt.
Was mich noch interessieren würde auf deinen Reisen, bist du ein Mensch, der Rituale hat? Also du hast ganz am Anfang vom Gespräch dein Opa mal erwähnt, wir haben über deine Eltern gesprochen, ihr wart im Allgemeinen eine sehr abenteuerliche Familie oder seid es. Gibt es Dinge, die du vielleicht bei dir führst von deinen oder trägst von deinen Familienmitgliedern, deinen Eltern, Opa, Geschwistern, die du bei der Reise mit dabei hast, so als Glücksbringer? Gibt es so ein spirituelles Ritual bei dir?
Also spirituelle nicht. Es gibt eher so Rituale, die mit Gesundheit und Performance zu tun haben. Also bei so Projekten, ich hinterfrage die Dinge nicht, sondern ich mache es einfach. Und habe da gerade bei einem Projekt wie 120 Tagen versucht man natürlich so viel Routine wie möglich reinzubringen. Gewissermaßen mit Ritualen, dass man jeden Tag aufsteht und genau dasselbe macht, weil dann kommt man sofort mit dem Kopf dahin hinein, was man jetzt zu tun hat. Und jetzt kommt dann, jetzt trinkt man sein Espresso, dann geht es an den See und dann kommt die Langdistanz. Und auch jetzt auf Mallorca gibt es so Dinge, was ich mache morgens, ich trinke, wenn ich aufstehe, ein warmes Wasser und gucke erstmal nach draußen. Und das mache ich auch, bevor ich an mein Handy gehe oder irgendwas. Und das ist sowas, das hat letztendlich mit Gesundheit zu tun. Diese paar Minuten sind wichtig. Und das ist einfach ein Ablauf, den ich dann auch, sofern das geht, jeden Tag habe.
Ich habe auch einen Ablauf, und zwar in den Interviews. Gegen Abschluss spiele ich immer gerne ein Spiel, das nennt sich ein Wort, ein Gedanke. Und das würde ich jetzt auch gerne mit dir spielen. Ich nenne dir einfach ein paar verschiedene Wörter und du sagst mir deinen ersten Gedanken, der dir dazu einfällt. Darf eine Geschichte sein, ein Wort, ein Satz, wie auch immer. Genau. Und starten würde ich mit dem Wort Musik.
Höre ich gerne beim Laufen.
Stille.
Wunderschön.
Autos.
Notwendig, aber oft auch sehr nervig.
Schmerz.
Gehört dazu und kann man mit umgehen lernen.
Einfach.
Die meisten Dinge sind es nicht, sonst haben sie sich auch nicht gelohnt.
Familie.
Unglaublich wichtig, gibt mir die Sicherheit für meine Projekte.
Psyche.
Das wirklich Entscheidende im Leben und bei großen, schwierigen Herausforderungen.
Grenzen?
Kann man verschieben.
Wut?
Muss man manchmal ablassen, den Druck ablassen und dann sich nicht zu sehr davon beeinflussen lassen, sondern akzeptieren.
Da würde ich ganz kurz reingehen. In welchen Momenten spürst du denn Wut?
Wenn ich irgendwas habe, wo ich offensichtlich ungerecht behandelt werde und mir fällt jetzt gerade eine Situation ein, wo ich in der Sahara an der ägyptisch-sudanesischen Grenze war und mir die ägyptischen Grenzbeamten mich erstmal 3 Stunden warten lassen wollten, ohne trinken, mitten in der Sahara, weil sie offensichtlich eine Bestechung haben wollten. Das ist, wo man dann erstmal sehr wütend ist und irgendwann muss ich aber akzeptieren, dass die negative Energie jetzt auch nichts bringt, sondern man kann dann nochmal laut fluchen und Druck ablassen, aber am Ende mit Wut kommt man auch nicht ins nächste Land.
Dann habe ich noch 2 Wörter. Das vorletzte wäre Körper.
Meine Basis für mein Leben und meine großen Projekte. Also muss ich mich gut drum kümmern.
Und das letzte wären 2. Planet Erde.
Wunderschön und gibt's auch viel zu entdecken.
Dann würde ich sagen, von der Zeit her sind wir am Ende. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Mich hat's unfassbar gefreut, die Möglichkeit zu haben, mit dir zu sprechen. Ich finde es total beeindruckend, was du leistest, was du machst. Und ich finde dieses innere System hinter diesen äußeren Erfolgen, wenn ich es mal so bezeichnen darf, noch viel, viel spannender. Mehr Zeit hatten wir heute leider allerdings nicht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei allen Projekten, die noch kommen, und würde dir die Möglichkeit geben, wie gesagt, die ganzen Inhalte von dir, die werde ich auflisten, aber ich würde dir gerne den Abschluss überlassen. Gibt es irgendetwas, was du noch teilen möchtest? Du darfst Werbung für dich machen, was loswerden an die, die zuhören, oder vielleicht ja, was zu einer größeren Menschenmenge sagen würdest, wenn sie vor dir stehen würde.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Also zum Teilen, man kann mir natürlich auf Instagram folgen oder auch auf Facebook, YouTube, LinkedIn. Bei Instagram der Hauptkanal ist, dann gibt es verschiedene Bücher. Das letzte, weil ich es kann. Es gibt auch eine Netflix-Doku über meine Projekte und ich halte sehr viele Vorträge. Und zum Abschluss, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, ist groß träumen und einfach machen, weil dann passieren ganz viele schöne Dinge im Leben.
Das war Interblick, der Podcast mit tiefgründigen Gesprächen. Weitere Informationen findest du unter www.interblick.de. Wir wünschen dir eine gute Zeit, bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann!